wenn Sie mich fragen, so wie Bayern jetzt gespielt hat und wie Leverkusen vor allem gespielt hat, die 5 Punkte aufholen, das nicht, das halte ich für völlig undenkbar.
Herzlich willkommen zu Reif ist live, wo wir heute versuchen, den Bogen zu spannen von Leverkusen nach Las Vegas. Und zum Glück haben wir jemanden im Studio, der sich, ja, man kann sagen, fast in beiden Städten oder in beiden Sportarten zu Hause fühlt.
Ja.
Guten Tag, Herr Reif.
Guten Tag.
Es geht um den Super Bowl. Es geht um Super Leverkusen.
Ja.
Sie waren in einem der beiden Stadien an diesem Wochenende vor Ort. Lüften Sie das Geheimnis, ob wir Sie jetzt gerade mit dem Privatjet aus Vegas eingeflogen haben oder...
Mit Taylor Swift zusammen. Nur ihren Flieger konnte ich benutzen.
Sie waren...
Nein, ich war in Leverkusen.
Und es war ein schöner Fußballabend. Wir kommen später dazu.
Es war ein eindrucksvoller Fußballabend, ja.
Dann kurz noch zum Super Bowl. Die Kansas City Chiefs haben gewonnen gegen die San Francisco 49ers. Die eine Diskussion, wo mich Ihre Meinung interessieren würde, rund um NFL in diesem Jahr war, Sie haben es gerade selbst gesagt, Taylor Swift. War Ihnen das als, ich sag mal, NFL-Nerd zu viel oder ist das eine angenehme Bereicherung des Showbiz rund um Sport gewesen?
Also erstens ist Football auch Showbiz und das machen Sie auch keinen Hehl draus. Deswegen, ich weiß, was Sie wollen. Sie möchten den Querschuss zur Bundesliga.
Nein,
Helen Fischer bei Halbzeit ein Lied trällert, wo ich mir eh eine Wurst holen kann, gibt's hier, weiß ich nicht, Bauernaufstand. Die ganze Welt bricht zusammen. Dort ist die Halbzeitshow für viele Menschen mindestens so wichtig wie das Spiel. Und die anderen gucken das Spiel. Während des Spiels ist Taylor Swift spielt nicht. Es geht vielen, dem einen oder anderen, der früher noch mit Vince Lombardi aufgewachsen ist, geht das alles ein bisschen weit. Pete Rozelle, der Chef der ganzen Geschichte. Also all die schlauen Leute dort sagen, sie öffnet noch einmal für ein jüngeres, für ein anderes Publikum Football. Und die werden über Taylor Swift, wenn sie denn wollen, sich diesem Spiel dann auch nähern. Was soll ich sagen? Irgendwo, ja, das muss einem nicht gefallen. Das muss einem die Kommerzialisierung des...
Später.
Genau. Ich habe dort niemanden Tennisbälle werfen sehen. Auf die Idee kämen die nicht.
Und man kann festhalten, der Versuch, falls das gewesen sein sollte, des DFB über Helene Fischer neue Zielgruppen an den Fußball heranzuführen...
Ist nicht wirklich
nicht
gelungen.
So nein.
Taylor Swift probieren. Mal sehen, ob die sich auspfeifen lässt. Würde auch ausgepfiffen, bitte.
Ein Satz oder auch gerne 3-4 noch zu Mahomes, dem Quarterback der Kansas City Chiefs, den man zu Recht mit den Allergrößten vergleicht.
Ja, ja, bei mir in der Familie, es gibt zwei jüngere Söhne. Der eine ist mag Mahomes, der andere überhaupt nicht. Und der andere sagt so, jetzt ist er aber schon Richtung Tom Brady. Und der andere, da muss er aber noch lange spielen. Nee, so furchtbar lange nicht mehr. Der hat es ja dreimal gewonnen, hat es jetzt nach langen Jahren, gerade auch Brady ist, glaube ich, davor geschafft, das Ding verteidigt. Also das ist schon einer, der in, wenn du dem 3 Sekunden gibst, stellt er die Welt auf den Kopf. Das können nicht viele. Wenn der Moment kommt, wo man die Karten, jetzt Achtung, die Karten auf den Tisch
die
legen muss
Überleitungen,
und die Hose runterlassen, dann findet man bei dem etwas vor. Ja, genau.
Herrliche
Was Müller
Pause.
Vermisst hat.
Herrliche Pause.
Aber dazu kommen wir noch.
Oh ja, vielen Dank für den Hinweis. Wir schauen, was wir heute noch für Sie haben, liebe Fußballfans. Logischerweise die Bayern, aber auch Bayer. Dann eine Trainerentlassung in Hamburg. Tim Walter ist nicht mehr im Amt. Auch das wird Thema sein. Ebenso die Ultra-Proteste an diesem Wochenende und wie es weitergehen soll. Und der internationale Fußball mit der Diskussion unter anderem um die blaue Karte in England. Jetzt sind wir aber bei dem Spiel, bei dem Marcel Reif im Stadion war. Bayer Leverkusen gegen Bayern München 3-0. Und mich interessiert sehr, Herr Reif, was Sie gedacht haben, als die Bayern-Aufstellung, die wir jetzt einmal einblenden, als die im Stadion, kommt ja dann immer so als ausgedrucktes DIN A4-Blatt, als hätte es die Digitalisierung nie gegeben. Vermutlich wurde Ihnen die auch in die Hand gedrückt. Mhm. Und Haben Sie gleich an den Namen verstanden, was Tuchel vorhat oder was hat Sie am meisten überrascht?
Bei 3 Innenverteidigern und 2 Außen, also dass Masraoui und Boué Außenverteidiger sind eher oder Schienenspieler und die 3 anderen Innen, also das gibt dann 5, das lässt sich nicht wegdiskutieren. So, das war die linke, diese Seite des Blattpapier und dann gibt's ja auch die rechte Seite mit der Aufstellung von Bayer Leverkusen, um es also kurz zu machen, also ich beides das gesehen habe, ich war nicht der Einzige, die beiden sind verrückt geworden. Übergeschnappt. Also Tuchel spielt offenbar mit der Fünferkette, das hat er doch noch nie gemacht. Murmel. Aber da wird er sich aber mal umgucken, Frimpong, wenn der dann über die rechte Seite, Frimpong spielt nicht. Ist was passiert? Nee, der spielt nicht. So. Also, da haben sich 2 was gedacht und der eine hat's richtig gedacht und der andere nicht.
Wir hören mal Thomas Tuchel zu im Zwiegespräch, würde ich sagen, mit meinem Kollegen Christian Falk, der mit ihm in der Mixzone aufeinander getroffen ist.
Die Meisterschaft, 5 Punkte, Thomas. Ist sie denn noch drin?
Natürlich ist sie drin. Wir werden erst aufgeben zu jagen, wenn es rechnerisch entschieden ist. Ich glaube, wir haben letztes Jahr bewiesen, was passieren kann und das wird jetzt nicht anders sein.
Was muss man denn jetzt machen? Ich meine, irgendwas muss hier passieren.
Was soll passieren? Wir haben leider die 3. Niederlage und wir werden darauf reagieren. Wir werden morgen trainieren, uns für Rom vorbereiten und Reaktionszeiten.
Meine letzte Frage. Du hast gesagt, es war okay. Ist es denn für dich wirklich okay gewesen, was wir heute gesehen haben im Spitzenspiel beim 0-3?
Ich glaube, das 0-3, das haben wir selber die Kirsche auf die Torte am Ende gesetzt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, wurden wir viel bestraft für wenig. Ich glaube, wir haben Expected Goals von 1,0 und haben 3 Tore gekriegt. Wir haben uns mehr vorgenommen, in den entscheidenden Momenten schlechte Entscheidungen getroffen, konnten uns nicht entscheidend durchsetzen, auch später nicht, als wir 5-6 Stürmer oder 5-6 Offensive auf dem Platz hatten. Solche Spiele werden über Kleinigkeiten entschieden und auf unterschiedliche Schienen gestellt. Und da haben wir heute vor allem beim ersten Tor natürlich ein Tor bekommen, das man normalerweise in der Fünferkette auf gar keinen Fall bekommen darf, weil wir mit 4 Leuten näher zum Tor stehen und ein flacher Ball da an uns vorbeigeht und am zweiten Pfosten reingedrückt wird. Aber das sind dann die Kleinigkeiten, die solche Spiele entscheiden. Aber es ist jetzt angesagt, Ruhe zu zeigen und Respekt zu zeigen. Also.
Dieses 1-0, Herr Reif, ist das mehr die Schuld von denen, die da auf dem Platz standen oder mehr die Schuld dessen, der sie so auf den Platz gestellt hat?
Ja, aber da bin ich bei Tuchel. Also wenn da 5 Leute sind und ein Ball kommt von außen, nur das kann nicht sein. Also ob da jetzt eine Dreierkette, Viererkette, Fünfer, Siebenerkette steht, also da stehen genügend Leute und kommt ein Ball von außen, der geht dann allen vorbei. Der Einwurf davor war, den sollte man sich bei Gelegenheit nochmal anschauen. Und da gingen die auch aufeinander los ein bisschen. Da hat Sané und Upamecano lassen Andrich wer den Einwurf zu Andrich gemacht hat. Also bis da hinten, das war ja nicht irgendwie ein Konter, sondern ein Einwurf. Und es sind genügend Leute da. Und niemand geht da hin und bedrängt Andrich bei der Annahme eines Einwurfs, beim Aufdrehen und dann beim Ball durchspielen. Dass der durchgeht, ja, aber das war eine dann am Ende, wie die Amerikaner sagen, eine self-fulfilling prophecy. Und dass dieses Spiel an Kleinigkeiten gehangen hat, das vermag ich jetzt dann doch nicht mitgehen zu können, wollen. Naja, weil ich erinnere mich an letztes Jahr, und bitte Vorsicht mit Queren vergleichen. Also ich erinnere mich an letztes Jahr, ich gehe nicht mehr so oft ins Stadion, also richtig mit dem Hintern ins Stadion. Und da war ich bei dem Spiel, nachdem, Achtung, Nagelsmann entlassen wurde, in Leverkusen auch. Da haben sie auch richtig eine gezogen gekriegt, aber nicht so wie am Samstag. Am Samstag war Leverkusen von Minute 10, 12, also am Anfang haben die sich beschnuppert noch. Und dann haben die einen zugebissen und die anderen nichts mehr. Aber auch sowas wie nichts. Und zwar nicht Kleinigkeiten, sondern auf dem gesamten Platz, bis auf wenige Situationen, haben die einen das gut und richtig gemacht und waren sowas von dominant. Das war entschieden mehr noch als in meiner Erinnerung die Geschichte von letztem Jahr.
Warum bekommt Tuchel es nicht besser hin mit den Bayern?
Sie haben das doch sehr schön in Ihrem Leitartikel mit der Analyse dieses Spiels und dessen, was Tuchel da gemacht hat, hingeblättert. Also diese Aufstellung, haben Sie das Interview von Jonathan Tah gehört, danach, gestern, der gesagt hat, als wir die Aufstellung gesehen haben, da wussten wir, hey, also die Aufstellung der Kollegen, die haben Schiss vor uns. Der verändert ein System, das sie DNA-mäßig immer spielen. Die kommen hierher und die finden uns so toll, dass sie irgendwas Verrücktes machen müssen. Und dann spielen die zum ersten Mal mit einer Fünferkette in dieser Saison. Das war einmal die Taktik, die selber dann auch nicht aufgegangen ist von den Figuren. Also die Außenspieler, Boué, der zum ersten Mal von Anfang an spielt und spielt, der hat auch in der Türkei schon mal links gespielt, habe ich mir sagen lassen. Aber
es ist nicht seine Stammposition.
Es ist nicht die Stammposition. Also da haben wir, der nicht auf seine Position. Dann die zu der De Ligt-Geschichte kommen wir nämlich an noch.
Wir können aber auch jetzt schnell machen.
Der eine, der alle Spiele in diesem Kalenderjahr gemacht hat und für mich nicht einer der schlechteren war bei den nicht so guten Spielen. Der kriegt mitgeteilt, nee, der Dyer macht das, glaube ich, besser. Spielt zum ersten Mal von Anfang an, das reicht. Und dann Upamecano, der ist zwar gerade bei 3 Tage erst im Training. Und der Kim kam erst gerade aus Asien zurück. Also da hast du ein Problem, über das wir uns in den nächsten Wochen, glaube ich, noch unterhalten werden. Ich wollte das immer wegdenken, der Licht, ach, hör auf, mach daraus nicht so eine Nummer. Doch ich fürchte, da wird gerade einer, den sie für teuer Geld geholt haben.
70 Millionen.
Ja, dem wird mitgeteilt, dass er in der Hierarchie bei Platz 4 ist. Und wir gucken übrigens noch nach weiteren Innenverteidigern, sodass du... Da muss man sich alles schön denken. So, das ist das eine. Und das ist also die Besetzung. Und dann nochmal dieses Signal. Die Signal an die eigene Mannschaft. Leute, wir machen was anders. Wir müssen gegen die sind so gut, da müssen wir was anders machen. Also nicht mir san mir. Mir ist das auch zu billig, aber in dem Fall, das liegt so auf dem Tisch, das muss man machen. Mir war nicht mir, sondern wir machen irgendwas. Das macht den Gegner stärker. So, und dann gab es, ja, in der Tat gab es Situationen im Spiel, also Pavlovic, über den haben wir noch länger geredet, ein wirklich hochbegabter Junge, der sollte, und deswegen blieb Kimmich erstmal draußen und Müller auch draußen, das kann man begründen, wenn man es gewonnen hat am Ende. Wenn man es nicht gewonnen hat, kriegt man es natürlich hingeknallt. Du spielst ein solches Spiel, Hosen runter, Karten auf den Tisch, dann nehme ich meine Asse.
Das waren ja die Worte von Tuchel vor dem Spiel.
Ja, deswegen zitiere ich dir ja immer wieder. Ich kann es nicht ändern, er hat es gesagt.
Statement.
Er sagt, ich würde es wieder so machen. Das hoffentlich bitte, ich nicht ernst nehmen.
Lassen Sie uns bei dem Satz einmal bleiben.
Ja.
Ich finde es ja völlig legitim, wenn ein Trainer eine Idee hat, die nicht aufgeht und hinterher auch die Verantwortung übernimmt und sagt, haben ja alle gesehen, hat nicht funktioniert.
Ja. Wie kommt Guardiola, Tuchel? Selbst Guardiola. Und da sind wir, glaube ich, für mich war das bei Tuchel ein Rückfall in seine alte Guardiola-Gläubigkeit. Also du musst noch eine Idee mehr, dass du, Fußball ist nicht so einfach, wie sie denken, Herr Brügelmann. Da muss man schon ein bisschen, und da denkst du, ja, aber du veränderst doch gerade das gesamte Ding. Welche Signale sendest du? Und dann kommen ja so Sprüche von Müller. Das kann man auch wegdenken oder man kann genauer hinhören. Also mir geht's so, wenn der sagt, wir sind zu verkopft, wir sind zu verdingst. Wenn Sie mir lang genug einreden, dass das alles so kompliziert ist, Sie mir jetzt, und ich dann irgendwann nicht mehr klar denken kann, so im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann würde ich dann auch sagen, Herr Bückelmann, können Sie mich mal in Ruhe lassen. Irgendwie verkopfe ich jetzt. Irgendwann weiß ich nicht mehr, 1 und 1 ist bei mir nicht mehr 2, weil Sie mir ja ständig sagen, aber guck mal, ob es nicht 2, noch was sein könnte. So wirkte das Ganze. Es wirkte unfrisch, unfrei, unfröhlich, und Sie liefen hinterher. Und nochmal dann die Besetzung, schnell nochmal zu den beiden Sechsern. Goretzka und Pavlovic hatten es gut gemacht. Sie kamen jetzt hier hin, er wollte dabei bleiben. Dafür gibt's gute Argumente, wenn du es gewonnen hast. Wenn nicht, gibt es sehr viel bessere Argumente dafür. Kimmich hätte von Anfang an spielen müssen. Andrich, wenn Sie Andrich begegnet, der kann in jeder Game of Thrones Serie ohne Maske kann der auftreten. Mit seinem Bart und wenn der da kommt, so. Der hat dem jungen Pavlovic in 2, 3 Szenen, die habe ich richtig bewusst aufgesogen, die hat er dem jungen Mann den Zahn gezogen, was völlig normal ist, wenn es denn mal kippt. Dann, boah, das war dann schon, und so wirkten viele Situationen, Dann dazu kam die Bereitschaft zu rennen wie die Hasen. Wird's. Das ist ein Junge, der wird unter wie viel? 7 Stellen, 8 Stellen, 100 Stellen, bei Trillionen. Wird er nicht weggehen. Was der läuft, aber wirklich für die anderen läuft, zulaufen. Also immer, der hörte nicht auf. Am Ende dachte ich, der muss doch, kann doch gar nicht mehr. Und hier haben wir gestanden und da haben sie gesagt, was ist denn das Pokalspiel? Ist das denn gut für die Leverkusener oder nicht? Da habe ich gesagt, wenn sie es gewonnen haben, ist es nicht so schlecht. Aber dennoch sind sie gelaufen. Und mir hat jemand gesagt, in der Kabine danach, nach dem Stuttgart-Spiel, saß der Wirtz und konnte kaum mehr seine Schuhe ausziehen. So sind die gerannt am Dienstag und mussten es gegen Stuttgart. Kommen in dieses Spiel, laufen wieder. So.
Also sie können. Und das haben sie bei Bayern vermisst.
Bitte?
Denn die Bayern hatten die ganze Woche Zeit. Sie hatten ein Spiel weniger.
Ich habe Musiala nicht gesehen. Den einzigen, den ich so ein bisschen gesehen habe, war Sané, der viel probiert hat. Aber der lief in der Gegend rum. Kane, wo ist die Idee? Da wird ja zurzeit schlimmes Spiel. Was soll der machen? Soll der jeden Ball selber holen am Mittelkreis und dann aber selber vorne verwerten? Das ist ja idiotisch. Sie ist nicht gelungen, den ins Spiel zu bringen. Was sie wollen, geht auf Minus. Und deswegen steht es 3-0.
Diese Freudlosigkeit, die Sie auch gerade angesprochen haben, Herr Reif, das war für mich in der Vergangenheit immer so das größte Alarmzeichen, was die Position eines Trainers bei Bayern betraf. Wenn man den Eindruck hatte, die Mannschaft, sie sagt nicht einfach her mit dem Ball und machen, so wie Thomas Müller es auch beschrieben hat hinterher.
Als der dann kam und Kimmich, sah das für ein paar Minuten anders aus. Nur da war das Ding Kind im Brunnen oder wer immer.
Hemmt Tuchel die Mannschaft mit seiner Art?
Mit der Verkopfung und diesem Herangehen an diesem Wochenende, an diesem Samstag, glaube ich, ja. Das hat der Mannschaft nicht, wir haben zu wenig, nochmal, hallo, ich, fragen Sie Kimmich, was hat er gesagt? Wir haben zu wenig Freiheit. Was meinst du denn damit, wenn du nicht das meinst, was Sie gerade mir hier vorlegen? Natürlich ist das so. Du hattest nicht das Gefühl, dass da irgendeiner da ist, der sagt, so, pass auf, jetzt ist Schluss mit den Faxen, jetzt machen wir was. Wir müssen was machen. Wir lassen uns doch nicht von diesen Jungspunden da, da sind ja einige Junge. Leverkusen nicht vergessen. Palacios, ohne Palacios geht gar nichts, ist aber verletzt, kann nicht spielen. Ohne Boniface haben wir nie. Wir haben kein Mittelfeld. Um Gottes Willen, da holen wir noch einen, funktioniert aber nicht. Kann nicht gut gehen. Boniface nicht gespielt, Palacios nicht gespielt. Halle, Frimpong, lassen wir mal draußen.
Ergebnis 3-0 gegen Bayern München. Wir hören Thomas Tuchel noch einmal im Gespräch mit Christian Falk nach dieser 0-3-Klatsche.
Du selber hast vor dem Spiel gesagt, es ist nicht der Zeitpunkt zu taktieren. Du hast es trotzdem gemacht mit der Dreierkette bzw. Fünferkette. Was sagst du jetzt dazu?
Ja, wir taktieren jedes Spiel. Die Taktik, was habt ihr gedacht, dass wir einen Ball reinwerfen und sagen, wir spielen jetzt drauf los? Also natürlich, aber wir haben sehr, sehr offensiv verteidigt. Wir haben fast Mann gegen Mann verteidigt. Wir haben sehr, sehr hoch unter Druck gesetzt. Wir haben extrem viele Balleroberungen gehabt in der ersten Halbzeit. Wir haben, glaube ich, auch in den ersten 15 Minuten die Mehrzahl an Ballbesitz gehabt, komplett fast in ihrer Hälfte gespielt. Das war der Plan, das wollten wir so machen. Das haben wir sehr, sehr gut trainiert und auf einem okay Niveau umgesetzt. Aber der letzte Punch hat heute gefehlt. Wir waren nicht torgefährlich genug und haben leider in zwei entscheidenden Momenten geschlafen und nicht gut genug verteidigt.
Du hast auch gesagt, die Karten werden auf den Tisch gelegt. Jetzt könnte man sagen, hat man sich heute ein bisschen auch verpokert mit der Aufstellung.
Wenn du mir das jetzt reinreden willst, dann ist das so. Dann müssen Sie das so kommentieren. Das ist okay. Wenn für Sie das eine taktische Sache war, die Niederlage, dann ist das Ihre Meinung.
Man könnte so sagen, also Alonso hat eine Dreierkette gegen eine Viererkette getauscht und eine Viererkette gegen eine Dreierkette. Ja, wie siehst du das dann?
Ja, war das so? Nein, nächste Frage bitte. Das ist mir zu polemisch. Tut mir leid.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum lenkt er da so ab von dem Kernthema? Warum fällt es ihm so schwer zu sagen, auch wenn es ihm schwer fallen würde? Ja, es war eine Idee, die nicht aufgegangen ist und der Alonso hat es heute besser gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Und ich glaube, hat irgendwie, weiß nicht, ob bei Kollegen Falk oder sonst wo nochmal gesagt, ich würde es wieder so machen. Das hat er so gesagt, dass die es gehört haben, ich gehört habe und die Mannschaft auch gehört hat.
Was denkt
ihr? Ob das hilft, das sind ja keine, und nochmal, wir reden über die Bayern-Kabine. Also Pavlovic wird sich da keine Gedanken machen, das gehört ihm. Halt die Klappe, du bist noch Lauf, Junge. Und
Kimmich?
Aber Kimmich und Müller und Goretzka und all die etwas älteren Hasen, die hören das ja auch. Und die sagen, aha, das machen wir also nochmal.
Schwächt ihn das in der Sicht der Spieler? Ja.
Dieses Spiel war ein Trainerspiel dann am Samstag. Das mache ich nicht gern, weil am Ende hat er ja recht und jeder hat recht, der sagt, die müssen das unten umsetzen. Und es ist natürlich nicht nur Taktik, sondern es ist auch wirklich denn die einzelne Situation, Entscheidung, das stimmt ja alles. Aber hier war eine Grundidee, die das Ganze... Wir haben doch hier über Nagelsmann geredet mit Havertz als Linksverteidiger. Da haben wir doch, der hat es doch gut gemacht, aber die ganze Message, das ist dann, da macht ein Trainer, sagt, so, jetzt pass auf, wir drehen das Ganze jetzt mal auf links. Und ich wünsche, dass alle das machen. Und wenn das dann nicht gelingt, sagen die ja nicht, ich glaube, ich habe in der einen Situation eine kleine falsche Entscheidung getroffen oder sowas, sondern die sagen, das war ein Spiel der beiden Trainer und so ist es dann ausgegangen. Ja, das hat am Samstag, glaube ich, einiges kaputt gemacht. Und andersrum, ich habe Alonso noch nie nach einem Spiel dermaßen, nicht mal selbstzufrieden, würde man ja gern sagen, aber der macht er nicht. Der holt dann sein ganzes Staff dazu und dann gehen die in die Kabine.
Machen wir gleich.
Überragend. Aber so seine ganze Art, als das Spiel rum war, hattest du das Gefühl, ja, man wollte mit mir ein Trainerspiel machen, das haben wir jetzt gemacht. Ich habe mir auch was einfallen lassen, wie gesagt, vor dem Spiel um mich rum. Ich, Frimpong draußen, ist was passiert? Nee, das ist eine Idee. Und wir probieren mal mit der Viererkette, mal gucken, was dann passiert. Der ist verrückt geworden. So, heute werden die beide verrückt. Der Gewinner gewinnt es dann doppelt. Alonso hat das Ganze in der Mannschaft noch einmal eine Nummer weitergebracht.
Wie oft darf Thomas Tuchel noch so verlieren? Hätten Sie es für möglich gehalten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt...
Nee, ich hätte auch ein 3-0. Haben. Dieses Spiel hätte ich nicht für möglich gehalten. So. Und alle scheinbaren, vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten, die Bayern, wenn es drauf ankommt, ja, im Februar, dann geht es jetzt richtig los. Und wenn die Bayern gereizt werden und Werder Bremen und so Zeugs, wenn sie was in den Sand setzen, dann aber sind sie brandgefährlich.
Halten Sie es für denkbar, dass die Bayern tatsächlich...
Nein, das Ziel
während der Rückrunde noch trennen?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre nicht Bayern-like, denn ich glaube, auch der Nächste kann keine, wer immer da käme, also Mourinho, das schaue ich mal, dann steige ich aus.
Halte ich für ausgeschlossen.
Ich auch. Aber welche Ziele kannst du denn, also wir kommen nachher zum HSV, da bist du noch so nah dran, da kannst du den Aufstieg noch schaffen. Wenn Sie mich fragen, so wie Bayern jetzt gespielt hat und wie Leverkusen vor allem gespielt hat, die 5 Punkte aufholen, Das halte ich für völlig undenkbar. Also das müsste wirklich, und nochmal, nicht weil die Bayern jetzt plötzlich dann, weil ich denen nicht zutraue, irgendwann mal ihren Fußball zu spielen, sondern, oder dass sie aufgeben, sondern die werden weitermachen. Aber dass Leverkusen sich auf den Rücken legt, das also nochmal, mehr Boniface und mehr Palacios und mehr das, Afrika Cup, oh, da kriegt Leverkusen Probleme. Na, die Probleme hätten einige gern vom Samstag. Deswegen glaube ich, dass die Meisterschaft weg. Pokal, glaube ich, auch, oder?
Ja, Saarbrücken.
So, und jetzt fährst du zu Lazio Rom.
Hängt also jetzt der Job von Tuchel an der Champions League?
Das wäre Wahnsinn, weil die werden so, wenn sie so auch nur im Ansatz so spielen, also wenn sie jetzt nicht völlig, und das glaube ich nicht mehr, ich glaube nicht, dass dieser Kader, der ist an manchen Stellen nicht gut genug und an anderen Stellen möglicherweise satt. Das ist meine Überlegung. Ich glaube, da waren einige, die noch das Triple gewonnen haben und viele Dinge und 12 Meisterschaften oder waren es 15 oder waren es 26, weiß nicht mehr, irgend sowas. Und ich glaube, da stimmt's in der Kadergeschichte nicht mehr. Und Tuchel kriegt sie nicht so auf seine Seite oder kriegt nicht mehr aus der Geschichte raus. Das heißt, es läuft auf eine titellose Saison zu. Denn dass sie die Champions League gewinnen gegen ich glaube, Sie kennen alle Konkurrenten, das halte ich für also wirklich nach Samstag für relativ unwahrscheinlich. Dann hast du keinen Titel und du hast eine Art Fußball zu spielen, wie sie seit Wochen jetzt ist.
Und was spricht dann noch für Tuchel?
Dass es Thomas Tuchel ist, der schon Champions League gewonnen hat und dass die Bayern letztes Jahr schon mal einen Trainer mitten in der Saison getauscht haben.
Hilft ihm gerade, dass einige in der Bayern-Führung die Trennung von Nagelsmann für einen Fehler halten, rückblickend, und sagen, jetzt nichts überstürzen, falls man es damals als überstürzt rückwirkend ansehen sollte, und sagt, wir machen auf jeden Fall den Sommer, solange wir, ich vermute mal, aus gegen Lazio Rom wäre dann doch ein...
Also aus gegen Lazio Rom, aber nochmal, das Spiel, schauen Sie sich das an, was das ist. Lazio gegen Lazio spielen, das ist Schwerstarbeit. Und die haben nichts, die sind wirklich, die lachen sich tot. Das ist für die Luxus. Bayern kommt, juhu. So. Also deswegen, ja, wenn das gegen Lazio auch noch krachend schief ginge, dann allerdings wird's kompliziert. Nur ich wüsste niemanden. Ich mag Thomas Tuchel. Ich finde, das ist ein intelligenter Kerl, mit dem reden ist über Fußball auch hin und wieder. Das ist schon ein Gewinn. Nur im Moment hat er sich am Wochenende in eine Sackgasse manövriert. Und auch wir, es ist ja oft so im Leben. Es ist nicht das, was man anstellt, sondern das, wie man danach damit umgeht. Also ich würde es wieder so machen. Es ist Kleinigkeiten gewesen. Das ist eine Darstellung, die ist nicht gut.
Und wir hatten ja solche Momente häufiger schon in dieser Saison, Herr Reif. Nach dem Sieg gegen Dortmund hat er das Thema Hamann Matthäus völlig ohne Not aufgemacht, auch aus Sicht der Mannschaft sicherlich. Sein Einfordern der Holding Six, was Spielern wie Kimmich oder Goretzka auch ein sehr klares Signal gegeben hat. De Ligt, sprechen Sie an, ist jetzt ähnlich der Fall. Ich sehe gerade wenig Punkte, die in einer ganz nüchternen Analyse dafür sprechen, dass Thomas Tuchel in der kommenden Saison noch Trainer beim FC Bayern sein sollte.
Und vor allem, vielleicht sagt er selber, das packe ich nicht.
Den Eindruck habe ich gerade auch manchmal, dass jemand vielleicht sogar ein bisschen...
Das ist Küchenpsychologie, Vorsicht, wir neigen ja hier, wir beide zuweilen dazu. Aber ja, wenn Sie mich fragen, ist er wild entschlossen, das Ding zu drehen und einen Umschwung und eine Umstrukturierung und einen völlig neuen Aufbau zu machen? Im Moment habe ich nicht den Eindruck.
Allerletzter Punkt zu den Bayern, bevor wir zu Bayern kommen. Wie war das im Stadion, als Manuel Neuer bei 0-2 Rückstand plötzlich nach vorne stürmte? Hat man das realisiert überhaupt oder war das...
Nur auf die Uhr geguckt? Und selbst wenn er den jetzt reinköpft, was dann? Ist das die alte Kahn-Nummer? Das war klar, das ist nur eine halbe Minute noch. Also hatte was von Aktionismus. Neuer hatte in dem Spiel, weil wir das gesehen haben, der hat zweimal Bälle, die er sonst genau zum Mann spielt, ins Aus gespielt, so nach 10, 15, 20 Minuten. Da gab's Raunen um mich rum und ich selber dachte auch, uiuiuiui, das fängt ja ganz hinten an jetzt schon mit den Dingen, die, wenn das hier heute so weitergeht und es ging so weiter, dann könnte es schief gehen.
Als Übergang zu Bayer Leverkusen reden wir über den ersten Torschützen von Bayer Leverkusen, weil das passt dann auch zu dieser Bayern-Saison, weil auf dem Transfermarkt haben sie auch nicht so agiert, wie viele das erwartet hätten. Der Spieler, den man hat ziehen lassen im August, ohne einen Ersatz sicher zu haben, erzielt ausgerechnet das 1-0 nach einem Fehler eines Spielers, den man jetzt im Januar dann noch für die rechte Seite verpflichtet hat, wo Stanisic eigentlich spielt, den man dann aber auf links eingesetzt hat. Ich hoffe, Sie sind noch mitgekommen.
Ich bin schon mitgekommen. Und zwar hole ich einen Spieler dann von Galatasaray Istanbul, der bisher nicht so auf der Liste aller. Da war Grimaldo sehr entschieden mehr auf einer Liste, Kollege Hoeneß. Der sagte, den kannte keinen Aas vorher. Nun ja.
Das ging mit Bui sehr vielen.
Bui ging das sehr vielen so. Und da muss man mal Glück haben, nicht Glück gehabt jetzt am Wochenende. Und Stanisic so gehen zu lassen und Pavard da gehen zu lassen, da war aber auch Thomas Tuchel mit drin. Nochmal, zeig nicht nur auf Thomas Tuchel mit dem Finger. Dieses Transfergremium, das dort immer zusammensaß. Und am Ende schickst du einen Stanisic weg. Ist das der kommende Weltfußballer? Weiß ich nicht. Ist er noch zu jung? Ist er gestandener kroatischer Nationalspieler? Ich glaube, ja. Das, was der am Samstag gespielt hat, sehr gut. Und dann kommt die nächste Nummer und jetzt doch noch einmal Tuchel und dann höre ich auf. Also dann runterzubeten, das, was in England hübsche Sitte ist oder Regel ist, dass ein Spieler, den man verliehen hat, nicht gegen dich wieder spielen darf. Das sagst du als Bayern, FC Bayern Trainer, sagst du allen Ernstes öffentlich, das hat sowas ein bisschen Jammern, nicht gut. Stanisic hat es prima gemacht, Stanisic auf der anderen Seite hätte geholfen. Ob Masraoui ein Bayern-Spieler ist, wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Ich sehe von dem viel zu wenig nichts. Boe, nochmal auf links, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, was das soll, ob der besser ist. Das sind nicht, Dyer hat der Tottenham zum Meister gemacht in den letzten Jahren. Das sind Transfers, weiß ich nicht, du stoppst irgendwie Lücken, habe ich den Eindruck, die du aber auch selber geschaffen hast.
Und damit sind wir bei dem Mann, der das Leverkusen-Wunder ganz entscheidend möglich gemacht hat. Xabi Alonso, der Trainer, der ja diesmal auch richtig gefeiert wurde im Stadion. Aber zunächst wollen wir ihm einmal zuhören, seine Analyse des 3:0-Triumphes.
Ja, heute war für uns eine sehr disziplinierte Leistung. Natürlich war nicht einfach, aber wir haben gewartet, unsere Chance. Die erste Tor war sehr wichtig für uns. Wir haben unsere Spiele stabilisiert ein bisschen von das heute. Wir haben nicht vielleicht zu viele Ball gehabt, aber auch war sehr wichtig, Dominanz zu haben ohne Ball. Wir haben direkt im Raum, sehr diszipliniert, sehr kompakt, fast nicht zu viele Chancen bekommen. Und gegen Bayern ist es nicht einfach, das zu tun. Und ja, am Ende die Sieg für uns sehr wichtig, aber es sind nur 3 Punkte.
Tja, er hat sich ja schon ein bisschen gehen lassen nach dem
ein bisschen Abpfiff. Ja, auf dem Platz ein bisschen. Und hier hat er sich aber schon wieder längst eingefangen und wir gucken von Spiel zu Spiel und dann kannst du gegen die Wand rennen. Und bei Leverkusen wirst du niemanden zur übermäßigen Euphorie treiben.
Sie waren ja im Stadion, Herr Reif, am Samstag. Simon Rolfes hat bei den Kollegen von Sport1 gesagt, der bleibt bei uns die kommende Saison. Zum einen sind Sie sich sicher, dass es auch so ist? Und zum anderen, wie ist das im Stadion? Merkt man da immer noch so ein bisschen die Unsicherheit doch bei allen, die da sind und sagen, zu gut darf es jetzt aber auch nicht laufen, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass doch noch jemand anders durchdreht und einen Scheck ausstellt, der vielleicht bisher nicht auf dem Tisch lag?
Wer einen Scheck hat und das nicht macht, der ist verrückt. Und einen Trainer braucht. Also Liverpool ist verrückt, wenn sie nicht alles probieren, ihn zu kriegen. Nochmal, er ist der Herr des Verfahrens. Er wird es entscheiden. Der ist so jung noch. Der weiß, ist noch so viel möglich im Leben. Der ist so offensichtlich klar im Kopf. Sagen Sie, Bayern hatte nicht eine echte Torchance. Nicht eine einzige. Eine Mannschaft kriegt es hin, Bayern mit Kane und allen, die da rumturnen, bei Null zu halten. Das heißt also, du gewinnst 3-0, aber du musst erstmal verhindern, dass Bayern machen kann. Das ist nach allen Seiten eines Spiels, defensiv wie offensiv, hat das funktioniert. Und das hat so die Handschrift, und das ist doch lang genug schon und oft genug vorgebetet worden, auf dem 17. Platz, letzten weiß ich nicht, wann der die übernommen hat, und da war Leverkusen wirklich auf dem Weg erst links in die Hölle. Da war nichts. Nichts, da waren zu viele Junge, die sind rumgeturnt, andere wollten weg, dann wurden die nach England, der eine weg und so, das war ein Durcheinander. Und auf einmal hast du das Gefühl, da hast du einen Kader und wenn 3 ausfallen, dann spielen halt 3 andere. Palacio spielt nicht, dann wird halt Andrich spielen. Den hättest du mal sehen sollen.
Glauben Sie, dass er bleibt?
Ich glaube ja, weil ich glaube, dass er einen Plan hat und ich glaube, dass er aus diesem...
Der ist doch weiter in Real Madrid?
Der ist Real, ich würde mich sehr wundern. Natürlich ist Liverpool in seinem Herzen, in der zweiten Herzkammer richtig drin. Wer bin ich?
Wenn die Bayern alles versuchen würden, wir sind ja so ein bisschen eher bei Liverpool oder Real, wenn die Bayern alles versuchen würden und auch dort hat er, ich glaube, sie haben es die dritte Herzkammer genannt, sehen Sie eine Chance für Bayern bei Alonso?
Ehrlich gesagt, nee. Weil da musst du einen völligen Umbruch machen. Und dann nichts, dass ich irgendwas im Hinterkopf hätte oder was wüsste. Es ist wirklich das reine Gefühl und so das Abwägen. Real Madrid hat gesagt, pass auf, wir verlängern 2 Jahre mit mit Ancelotti, der klärt die Dinge mit Kroos, Modric und den, dem setzen wir Bellingham, den hat er, oh, der ist ja noch besser als wir dachten, und dann holen wir noch einen Mbappé dazu, aber das lass mal Carlo machen, der alte Sack in seiner Ruhe, in seiner Rotweinruhe, nicht Bierruhe, der wird das regeln und dann kommst du und übernimmst Real Madrid in 2 Jahren. Das klingt so in sich schlüssig. Und nochmal, wir reden über Real Madrid.
Aber und Fußball ist doch selten logisch.
Ja, aber wenn sie, aber das ist ein, der Typ ist ein so ruhiger Typ. Ich habe es ja schon 100-mal erzählt. Sie, und lässt sich nachlesen. Einfach seine Trainerkarriere. Nee. Jugendmannschaft Real, dann zweite Mannschaft San Sebastian. Au, dann bist du aber schon auf dem Sprung zum Cheftrainer. Nee, wir haben ja einen Cheftrainer und an dessen Stuhl säge ich nicht. Nicht bei meinem Heimatverein. Auf Wiedersehen, nun gehe ich. Gladbach kommt, oh, wir brauchen dich. Das ist nicht meine Idee von Fußball und vom Kader. Leverkusen hat er sich überlegt, hat mit den handelnden Personen offenbar gesprochen. Man hat ihm gesagt, pass auf, such dir was, bau dir was. Und dann kommen diese Grimaldos und diese Typen und er macht jeden von diesen Jungs besser.
Wen brauchen wir für Deutschland?
Kosovo habe ich noch vergessen, da war auch beim Afrika Cup. Also auch eine unverzichtbar in der Abwehr.
So,
also.
Wen brauchen wir für Deutschland aus dieser Leverkusen-Mannschaft? Tah, Wirtz,
Tah, Tah wirkt, als hätte er, weiß ich nicht, 5 Kilo abgenommen. Und zwar Muskelmasse, der war immer schon so. Aber hat offenbar ein bisschen sehr viel dann Gewichte gestellt. Der ist flink geworden. Jonathan Tah ist flink und hat eine Ausstrahlung hinten. Wen hatten wir noch?
Andrich, Wirtz.
Andrich, also nochmal, wenn du einen brauchst.
Ist das Ihr Wunsch, Sechser in der Defensive, wenn Sie wünschen dürften? Oder sehen Sie gerade einen besseren, so würde ich es formulieren?
Also klarer und deutlicher eine Holding Six spielen, kenne ich im Moment in der Liga keinen. Und der wird sich hinten anstellen müssen, wahrscheinlich, wenn Palacios wiederkommt. So, und das macht er aber mit einer Ernsthaftigkeit, redet ihn nach so einem Spiel keinen Unsinn. Ja, und Florian Wirtz, also wenn Sie das sich angucken, was der Junge macht, und wie gesagt, nochmal, das demütigt.
Bleibt der denn?
Da wäre Albert, das wäre albern. Ich glaube, da sind seine Eltern und er und das ganze Umfeld wissen, noch ein Jahr und danach.
Koppelt er das möglicherweise an Alonso? Also muss Leverkusen noch deswegen so darauf achten? Vielleicht sogar, also in beide Richtungen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Dass Alonso sagt, passt auf, dann muss aber auch der Wirtz bleiben. Und Wirtz sagt, okay, aber
dann
nur mit dem.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass Florian Wirtz mittlerweile was zu sagen hat. Und wenn Sie nach dem Spiel sehen, wie Alonso zu ihm hingeht. Und nochmal, nicht weil er, der kann Dinge, die können andere nicht. Der macht Sachen, da drehst du am Rad, wenn du guckst, was der für Bewegungen hat. Und Ideen. Auf kleinstem Raum. Aber was der sich die Hacken, ich sag's nochmal, sich die Hacken wund gelaufen hat in dem Spiel, diese Demut, da weißt du, der hat den Schuss gehört, der hat begriffen, wie so eine Karriere aussehen kann am Ende. Und deswegen, das ist im Moment vielleicht das Juwel im deutschen Fußball.
Wünschen wir uns für die Bundesliga und die Fans in Deutschland hier, dass wir Xabi Alonso und Florian Wirtz auch in der kommenden Saison hier sehen dürfen. Wir gehen zum HSV. Wo heute reagiert wurde, Trainer Tim Walter wurde entlassen nach dem 3:4 gegen Hannover. Obwohl das in der Tabelle eigentlich nach einer typischen HSV-Saison aussieht. Möglicherweise ist auch genau das der Grund. Wenn wir einmal draufschauen könnten, denn der HSV trifft also diese Entscheidung auf Platz 3 stehen. St. Pauli vorne mit 42 Punkten, dahinter Kiel 39, dann der HSV 37. Fürth 35, Hannover 96, 34. Wie überrascht oder waren Sie überhaupt überrascht, Herr Reif? Weil es war das Thema der letzten Wochen schon, weil der HSV eben nicht vorankam. Insofern.
Das Ziel Aufstieg, wenn es gefährdet wird und wenn du das Gefühl hast, du kannst noch was machen, um das Ganze in die richtige Richtung zu lenken, dann war das irgendwann alternativlos. Also dieses Auf und Ab und 3 Heimspiele verloren.
Und man hat ihm ja auch Zeit gegeben. Er ist jetzt 2,5 Jahre dort Trainer gewesen. Also das war wirklich kein Schnellschuss in dem Sinne. Deswegen, einmal den Aufstieg nicht geschafft, der nächste bitte, sondern das ist der dritte Anlauf unter Tim Walter.
Sie haben ja gerade in der eigenen Moderation selber gemerkt. Das ist wie eben, wir sind auf Platz 3. Und ja, genau, möglicherweise ist es wieder eine Saison wie immer. Ist doch alles gut. Und wenn am Ende, wenn es heißt, wer steigt die erste Liga auf, wer nicht, ist es auch wie immer. Irgendwer steigt auf.
Hat möglicherweise die Position von St. Pauli sogar eine Rolle gespielt? Also mein Eindruck war zuletzt beim HSV, ich war bei zwei, drei Spielen noch im Stadion, die Stadt hat fast die zweite Liga angenommen. Ja, aber wenn jetzt St. Pauli in die erste Liga aufsteigt, dann kommt trotzdem nochmal ein Schmerz auf, der nicht zu tolerieren wäre.
Ja, den Gag hat mir kürzlich jemand geschrieben, wir kommen in der Stadt mit den meisten Zweitligisten.
Oh ja,
so. Noch. Also das, natürlich ist das für jeden HSVer muss das doch die Hölle sein. Also die läufst hinter der Musik her und die Musik vorne mit dem Tamburstab oder wie das Ding heißt, ist St. Pauli unterwegs. Das ist nein, ich glaube, das war zu lange auch schon das Gerede. Kriegt ein Trainer ja auch kein Standing mit der Mannschaft. Also wenn er ständig in Frage gestellt wird, dann gibt das eine das andere. Du verlierst drei Heimspiele am Stück, glaube ich. Irgendwann musst du, wenn du noch eine Chance siehst, musst du es jetzt machen.
Das Gerede, was Sie ansprechen, hat sich in den letzten Wochen nicht nur um die Position von Tim Walter gedreht, sondern auch darum, dass mit Steffen Baumgart jemand auf dem Markt ist, der offen sagt, dass der HSV, nicht weil er da Druck machen wollte, sondern das ist auch vorher schon bekannt gewesen, dass er ein großes Herz für den HSV hat. Glauben Sie, dass es jetzt zu dieser Verpflichtung kommen wird?
Es sei denn, Union hat doch noch eine andere Idee, aber Union Berlin, weil da hat er die zweite Herzkammer.
Ist ja heute hier Medizinstudium.
Von den drei, die der hat, außer Köln. Ja, aber natürlich ist halt der HSV eine Nummer und das ist ja eine Aufgabe.
Baumgart hat gesagt, er könnte sich im Februar wieder vorstellen, zu arbeiten.
Und jetzt ist Februar, oder?
Ja.
Jetzt ist Februar und in Hamburg ist ein Platz frei. Und in Hamburg bist du nicht auf Platz 17 und musst das Ganze völlig umdrehen, sondern du müsstest dort nur mal die Pferde durchparieren und irgendwann mal eine Linie reinkriegen und dann kannst du den Hamburger Sportverein in die erste Liga führen. Da gibt es schlimmere Aussichten. Also von daher, dass das für Baumgart attraktiv ist und Baumgart für jeden Club, der einen Trainer sucht, attraktiv. Nicht so schrecklich originell.
Fänden Sie es trotzdem überraschend, wenn Steffen Baumgart freiwillig in die zweite Liga gehen sollte?
Mit der Aussicht, nächstes Jahr Erstliga zu spielen? Nein.
Das haben schon viele HSV-Trainer gedacht in den letzten 6 Jahren.
Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Also da auf sicher ist da nichts.
Aber man könnte sich da wieder so ein, ich sag mal, Mini-Denkmal errichten, wenn man derjenige ist, der den Verein hochführt.
So ist es, glaube ich. Baumgart ist wie der Küchenpsychologie, aber wenn man den jetzt draußen sieht, an der Linie beim HSV,
passt.
Ist kein merkwürdiges Bild, sondern irgendwie passt. Ja.
Jetzt reden wir über das Thema, was uns seit vielen Monaten begleitet. Leider in diesem Wochenende auf einer anderen Ebene. Sie sehen das Bild hier hinter mir schon eingeblendet. Zum einen gab es wieder die klassischen, muss man sie schon fast nennen, Tennisball-Proteste, über die wir auch noch sprechen werden. Aber Entgleisung der Hannover 96, ich weiß nicht, was da die richtige Bezeichnung ist, in dem Fall wirklich Verbrecher, die ein Plakat von Martin Kind im Fadenkreuz hochhalten. Herr Reif, was dieses Klima, was sich immer mehr vergiftet, das war so auch unser Eindruck in den letzten Wochen, wenn wir hier darüber gesprochen haben. Ist das genau das, was zeigt, dass wir da gerade eine Spirale haben, die ein böses Ende nehmen kann?
Ja, weil ich sehe da auch keinen Ausweg. Das ist nur noch Verunglimpfung. Das hat mit irgendeinem Diskurs und irgendeinem Protest nichts mehr zu tun. Und das ist auch keine Gesprächsbereitschaft. Nochmal, den ganzen Prozess dann mit dem Investor, mit seinen 8% der Medienrechte, also das ist alles aufgeblasen, irgendein Wahnsinn. Und dann geht das mit, die werden dann Einfluss nehmen und der Spieltag wird zerfleddert. Also jetzt wird der Spieltag zerfleddert, weil du weißt ganz genau, also die Bahn, die normal pünktlich nach dem Spiel geht, die kannst du knicken, weil dann erstmal müssen wir Tennisbälle und Schokotaler aufsammeln. Aber das schlucke ich ja alles noch, weitestgehend. Aber nicht, wenn es über 30 Minuten geht. Das, was bei Union passiert ist. Abbrechen, aufhören. Einfach pass auf, das ist kein reguläres Spiel. Leverkusen waren zwar nur 8 Minuten, es ist aber kühl. Es ist nicht Hochsommer, wo die Jungs sich in einen Liegestuhl legen können und ein bisschen sonnen, bis losgeht. Sondern die machen sich warm und danach stehen die rum. Das ist verletzungsgefährdend. Das hat mit dem Spiel dann nichts mehr zu tun. Also
wir haben ganz interessante Aussagen von verschiedenen Trainern, liebe Fußballfans, die wir einmal zu dem Thema hier einspielen wollen.
Irgendwann sollten wir schon gemeinsam Weg finden, dass das jetzt aufhört. Ja, wir können ja nicht jedes Mal jetzt 30 Minuten länger spielen.
Fußball gehört den Fans, Fußball gehört aber auch uns Fußballern. Und wir lieben diesen Sport auch und deshalb sollte man uns auch spielen lassen.
Ist natürlich etwas, was man sich aus sportlicher Hinsicht, wie Sie alle wahrscheinlich mit mir einverstanden sind, sich niemand wünscht.
Fakt ist einfach, dass das Spiel dann dadurch natürlich unrund wird.
Wir haben sehr lange ohne Zuschauer gespielt und dann haben wir auch gemerkt, dass sich das scheiße anfühlt. Lasst uns alle an einen Tisch und jeder spricht sich dafür aus, wofür er stehen möchte.
Klingt so einfach, ich halte es für total unrealistisch.
Das ich auch, deswegen wäre es mir recht, das, was Leitl gesagt hat, der HSV-Trainer, das hat, das hat mir am besten gefallen. Weil dann irgendeiner mal sagt, pass auf, was passiert hier eigentlich und was geht es da unten auf diesem Platz? Na, dass wir Fußball spielen. Und das tritt bei denen, die diesen, das ist kein Protest mehr, die so aus dem Ruder laufen, nicht mehr, das hat damit, steht nicht mehr im Vordergrund, sondern das ist ein Versuch einer Machtdemonstration und ein Machtspiel. Und am Ende ist das, was, um was es da wirklich geht, also die Kindgeschichte, das ist unsäglich. Das ist, nochmal, das, wie gesagt, wie oft habe ich hier schon gesagt, lassen Sie, machen Sie das doch mal draußen auf der Straße. Komm, wir gehen mal runter und Sie machen so ein Ding. Malen so ein Plakat und machen irgendjemanden erkennbar drauf. Mal sehen, wie lange wir da unten frei rumlaufen. Vermummung, hier, die Jungs haben, maskieren sich, habe ich jetzt gerade in Leverkusen gesehen. Es gibt ein Vermummungsverbot. Die dürfen, das alles ist rechts, wird dann so rechtsfreier. Und es wird immer rechtsfreier im Stadion. Und das kann nicht sein. Und der Fußball gehört nicht den Fans. Das stimmt einfach nicht. Der gehört niemandem. Der Fußball gehört sich selber. Und die Fans sind ein großer Teil davon. Nur das hat mit Fantum nichts mehr zu tun. Hier geht es um ganz eigene Dinge. Zum tausendsten Mal, wenn dir das nicht gefällt, wenn dir das alles zu kommerziell ist und das Profifußball nicht mehr dein Ding ist, dann geh in den Amateurfußball, geh dahin, wo das nicht mehr ist. Aber das wirst du nicht umdrehen und das Ganze jetzt so zu konterkarieren und die Veranstalter sind nicht in der Lage, Hausrecht auszuüben und sind nicht in der Lage, den Spielbetrieb normal aufrechtzuerhalten. Da wackelt der Schwanz mit dem Hund. Das kriege ich nicht in den Kopf, aber möglicherweise habe ich irgendwann mal den Zug verpasst.
Axel Hellmann, der Chef bei Eintracht Frankfurt, war zu Gast in unserer Talkshow Bild Sport, immer sonntags um 13 Uhr live bei Welt TV. Und ganz interessant, was er sagt, warum die Eintracht-Ultras sich an diesen Protesten nicht so beteiligen, wie das andere Kurven tun.
Ja, ich glaube, das sind vier Gründe, die da eine Rolle spielen. Der erste Grund ist, wir haben natürlich hier in Frankfurt eine etwas größere Nähe zur Finanzindustrie als solche. Da gibt es erstmal nicht mal so riesige ideologische Gräben. Der zweite Punkt, unsere Fanszene lässt sich nicht gern von anderen sagen, wann sie zu protestieren haben und wann nicht. Das haben sie in der Vergangenheit eben auch selber entschieden. Und ich glaube, das ist auch ein Markenzeichen, dass man das dann tun muss, wenn man auch, sagen wir mal, ein bisschen mehr vielleicht weiß und dass unsere Fanszene ein bisschen mehr weiß, also wir tiefer und früher erklärt haben, was eigentlich der Grund und der Ansatz ist, spielt, glaube ich, auch eine Rolle dafür, dass wir bislang keine Proteste haben. Und dann gibt es sicherlich auch noch einen letzten Grund. Wir haben natürlich in Frankfurt auch andere, ich sage das mal, sehr handfeste Themen über Gewaltthemen, die bei uns stattgefunden haben in der Fanszene, aber auch über einen Polizeieinsatz beim Heimspiel gegen Stuttgart, der eskaliert ist. Also die Debatte dreht sich bei uns auch in der Tiefe um nochmal ganz andere Fragen als nur den Protest, sage ich in Anführungsstrichen, gegen eine Erlösbeteiligung, die man ja nicht wirklich auch als Investoreneinstieg bei sachlicher Betrachtung bezeichnen kann.
Dieser Punkt nochmal, Herr Reif, was auch Axel Hellmann sagt, wir haben zeitig informiert und erklärt.
Möglicherweise nicht. Die Frankfurter, ja.
Das meine ich.
Möglicherweise die DFL nicht.
Oder andere Vereine.
Ja, also möglicherweise ja. Möglicherweise ist da, oder sogar wahrscheinlich.
Sie haben das gerade nochmal gesagt, 8% der Medienerlöse, so. Keinerlei Mitspracherecht, was Grundsätzliches betrifft.
Ach so ist das. Ach so, dann
die
gehen
Antwort
Sie mal
ist, ja,
dann kommen
ich
Sie
nicht.
Mit ins Stadion und dann denkst du, von morgen an bestimmt hier irgendeine Heuschrecke, wann gespielt wird, wie gespielt wird, mit dem eckigen Ball gespielt wird. Das ist alles völlig an der Sache, also unsachlich. Aber ja, es ist möglicherweise und ziemlich wahrscheinlich sogar in der Kommunikation vorher einiges schiefgelaufen. Nur ich bin nicht bereit, weil die Form nicht gepasst hat, jetzt den Spielbetrieb nicht mehr funktionieren zu lassen. Das ist, man kann ja beleidigt sein, man kann empört sein, man kann 12 Minuten schweigen, was ganz erholsam ist im Übrigen zwischendurch mal. Aber diese Nummer, wie sie da jetzt läuft, dass dann Vereinsvertreter betteln müssen in der Kurve, bitte nicht noch einen Tennisball, sonst wird das Spiel abgebrochen. Das haben wir im Moment, Sie wissen schon, dass wir das ist sichtbar, auch im Rest der Welt. Also das hat die Bundesliga im Moment, die wirklich bemüht sein sollte, ihr Image insgesamt. Und da gibt es genug Bauernliga in England, gibt es genug Dinge, die in den letzten Jahren so nicht so toll gelaufen sind in der Außenwahrnehmung. Insofern, die Liga wäre gut beraten, dafür zu sorgen, dass man nicht Woche für Woche auch im Ausland hört, na, die sind froh, wenn sie mal ein Spiel zu Ende kriegen und irgendwann noch bevor Mitternacht, bevor die Suppe kalt wird. Das ist alles völlig, weiß ich nicht, irreal. Das ist eine Parallelwelt geworden, die mit der Sache selber nichts mehr zu tun hat.
Der internationale Fußball ist
und
das.
Und lass mich noch einen Satz sagen. Und nochmal abstimmen. Also das ist, Sie kennen den Spruch, wir lassen so lange wählen, bis wir eine Wählerschaft haben, die uns passt. Das kann es nicht sein. Also das ist dann, da ist Demokratie und die Kollegen in den Kurven wollen ja Mitspracherecht, Demokratie. Aber so funktioniert Demokratie nicht.
Das wirklich auch ganz grundsätzlich nochmal für alle erklärt. Das haben die 36 Vereine letztendlich mehrheitlich entschieden, diese 8% zu verkaufen. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist dort erreicht worden. Also es ist, auch das nochmal sei gesagt, nicht eine Entscheidung der DFL gewesen, sondern es ist eine Entscheidung der 36 Vereine gewesen, die demokratisch in einer Geheimwahl gefällt wurde. Jetzt sind wir beim internationalen Fußball und schauen dort wie immer zunächst auf die Übersicht der Top-Torjäger. Diesmal ist bei Harry Kane nichts passiert. Mbappé steht jetzt bei 20, Kane noch bei 24, Lautaro Martinez bei 20. Haaland ist wieder
zurück im
zweimal.
Geschäft.
Und auch Bellingham zweimal getroffen. Haaland und Bellingham jetzt beide bei 16. Also Kane sollte sich da nicht zu sicher fühlen. Die englische Tabelle würden wir gleich nochmal hinten ranschieben. Da haben sie alle gewonnen oben. Mhm. Vor allen Dingen beeindruckend das 6:0 von Arsenal bei West Ham. Aber wie gesagt, Man City happy, dass Haaland gegen Everton zweimal getroffen hat. Liverpool 3:1 gegen Burnley. Also wir sehen Liverpool mit 54 Punkten vorne, dann City 52, ein Spiel weniger. Und Arsenal dann auch mit 52 Punkten. Diskussion in England ist gerade, dass eine sogenannte blaue Karte getestet werden soll. Zunächst wohl nur im Amateurfußball, vielleicht aber auch bei den Profis. Sinn wäre, dass Spieler mal für 10 Minuten erstmal rausfliegen, dann aber zurückkommen dürfen, um so ein bisschen hier und da vielleicht die Emotionen rauszunehmen. Jürgen Klopp hält davon gar nichts.
But imagine this game today, just because we are on the week of the blue card, imagine this game with the blue card. That would have been Wild West, honestly. They're like, the cards would have flown. For a moment, it would have been 7 players on the pitch because everybody has a sin bin with a blue card.
Also, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das ja heilsam. Also ich kam, als ich zum Sport kam, zum Eishockey erst. Und da gibt's ja Strafzeiten und dann sitzt einer draußen. Und wenn du einen hast, der ständig aus dem Ruder läuft oder um sich haut oder um sich fault und der ständig auf der Strafbank sitzt, dann bist du ein Mann weniger auf dem Eis. Und dann musst du, da sind es nur 5, der ist sogar noch überschaubarer, da musst du ein paar Kufenlängen mehr laufen. Und das machst du nicht wirklich richtig gern. Möglicherweise, wenn der erste mit Blau rausgeflogen wäre, wären nicht alle, Herr Klopp, nicht alle Karten geflogen, sondern die anderen hätten gesagt, Noch einer, dann spielen wir hier zu 8 und müssen für die Kasper da draußen, weil die gerade
eine gewisse Sympathie merke ich bei Ihnen für den Gedanken, es zumindest mal auszuprobieren.
Ich habe das noch erlebt im Jugendfußball, da gab es die 5 oder 10 Minuten ja. Und dann konntest du draußen mal tief Luft holen und die anderen haben gesagt, na super, dann müssen wir jetzt für dich laufen. Das hilft bei der nächsten Entscheidung, sich dem Schiedsrichter zu
nähern. Zumal gerade diese taktischen gelben Karten ja überhaupt keine Auswirkungen in dem aktuellen Spiel haben. Der Gegner hat gar nichts davon.
So, hat aber eine Riesenchance, die Man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Zurück zu Tuchel nochmal. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Aber ich weiß, wie es ausgegangen ist, weil du es so gemacht hast. Also, da mag ich diese Fundamentalablehnung von Klopp kein nachvollziehen.
Dann sind wir in Spanien. Real Madrid hatte nun das Vergnügen, gegen Girona im direkten Duell einmal zeigen zu können, wer
wo hier der Hammer hängt.
Oder Hosen runter, all das, was wir da gehört haben, ne, mal nachzuschauen, was dann dort zum Vorschein kommt. Und Marco, wie viel fasst diese Demonstration der Königlichen für Sie zusammen?
Die Spannung und der gegenseitige Respekt sind groß vor dem Duell Erster gegen Zweiter in La Liga. Gironas Chefcoach Mitchell Sanchez muss wegen einer Sperre von der Tribüne aus zuschauen und kann sich gleich in der Anfangsphase die Augen reiben. Sechste Minute, Vini Junior sorgt mit einem Traumtor für Reals Topstart in die Partie. Girona unter Schock und aus dem Zustand kommen sie auch nicht mehr raus. Real setzt die Akzente, Real setzt das Überraschungsteam der Saison weiter unter Druck. Real macht in der 35. Minute das 2:0. Mit Tempo und Finesse kommt Jude Bellingham zu seinem 15. Saisontor, ist damit wieder alleiniger Top-Torjäger in La Liga. Die Königlichen zelebrieren auch in Halbzeit 2 munter weiter. Vini Junior trickst, Jude Bellingham staubt ab. 3:0 Real Madrid in der 54. Minute. Für Bellingham ist die Party danach aber vorzeitig vorbei. Der Engländer muss wegen einer Knöchelverletzung raus. Die Post geht im Bernabeu aber trotzdem weiter ab. Rodrigo macht sich in der 61. Minute auf den Weg. Folgen kann keiner. Folglich erzielt der Brasilianer den 4:0 Endstand. Real zerlegt Girona, verteidigt die Tabellenspitze und vergrößert den Vorsprung auf die Konkurrenz.
Was wollen die mit Mbappé, Herr Reif? Wird sich schon
einen
Weg finden.
Ja, sie werden schon einen Weg finden. Sie werden das Geld finden und sie werden den Weg finden. Und er wird sie nicht wirklich schwächen. Ich weiß, was ich meine. Wenn etwas so gut funktioniert, if it's not broken, do not touch it, sagt er, oder fix it.
Vielleicht kann der Bellingham nicht mehr dahin laufen, weil dann der Mbappé da schon steht und sagt, moin.
Jetzt läuft er erstmal gar nicht.
Leider verletzt.
Wahrscheinlich beide Champions League-Spiele gegen Leipzig. Das wird den Leipziger nicht schaden. Denn der ist wirklich in einer Überform gewesen. Also, nochmal, aber nicht den Vergleich. Girona ist nicht Leverkusen. Sondern das ist ein Märchen und die sind, glaube ich, auch in sich schlau genug zu wissen, pass auf, also Meister werden vor Barcelona, die sind, glaube ich,
die haben wir jetzt.
Ja. Gucken wir kurz. Die laufen uns hinterher und jetzt soll uns auch noch Real hinterherlaufen. Ich glaube, das können wir nicht machen, weil das könnte irgendwann Aua machen. Dann wären wir unverschämt.
Zumal Barcelona eben nicht den großen Schritt nach vorne machen konnte beim Comeback von Ter Stegen. Gegen Granada gab's ja was? Marcel Colata klärt auf.
Der Kapitän ist zurück. Nach dreimonatiger Verletzungspause ist Marc-André Ter Stegen zurück im Kasten des FC Barcelona. Die Katalanen starten spielfreudig in die Partie. Das ist Cancelo und der sieht am zweiten Pfosten Lamine Yamal, der 16-Jährige mit seinem zweiten Saisontor. Cancelo mit Technik und Auge. Und Yamal muss nur den Fuß hinhalten. Der FC Barcelona ist diese Saison weit weg von der letztjährigen Abwehrstärke. Und so ist der Ausgleich kurz vor der Pause keine Überraschung. Pelistri mit der Vorlage und Ricard lässt Ter Stegen keine Chance. Wir springen in die 60. Minute, ein Sinnbild für Barcas Abwehrschwäche. Kubasi und Koundé mit fehlender Absprache. Und am Ende landet der Ball beim völlig freistehenden Pelistri, der nur noch zur Führung einschieben muss. Barca aber immer noch in Spiellaune und mit der schnellen Antwort Cancelo auf Gündogan und der legt wunderschön ab für Robert Lewandowski. Der Pole schon länger in der Kritik, jetzt mit 2 Toren in den letzten beiden Spielen. Auch Spielfreude in der Offensive folgt Kopflosigkeit in der Defensive. Miquel köpft unbedrängt ein, Ter Stegen lenkt den Ball noch an den Pfosten, aber nicht genug. Der Rückkehrer unglücklich, aber auch alleingelassen. Eine Niederlage soll es dennoch nicht werden. Lamine Yamal erkämpft sich 10 Minuten vor Ende den Ball und schließt eiskalt ab. Doppelpack für den Youngster. Der 16-Jährige zeigt Biss und Herz. Alles, was dem FC Barcelona seit langem fehlt.
Also nur ein 3:3 für Barcelona. In der Tabelle sieht das dann so aus, dass Real marschiert. Platz 1, 61 Punkte vor Girona 56, Barça 51 und Atletico 48. Gut, hätten wir das soweit geklärt und machen zum Abschluss die beliebten Tipps von Marcel Reif mit einem Blick auf die Fußballwoche. Und dann sehen Sie, dass er wirklich bei Lazio, Rom und Bayern, naja, also, was haben wir in der Champions League? Jetzt sind wir gerade etwas schnell weitergesprungen. Kopenhagen gegen Man City 0-2. Das ist morgen, ebenfalls am Dienstag, RB Leipzig gegen Real Madrid ohne Bellingham 1:1. Und am Mittwoch ein 2:0 für Paris gegen San Sebastian. Und Lazio, trauen Sie ein 2:1 gegen die Bayern zu?
Wenn es nicht so ist, umso besser für die Bayern. Aber im Moment halte ich das für möglich.
Gucken wir noch kurz auf die Europa League. Da muss Lens noch gegen Freiburg ran. 3:1 für Lens. Und in der Conference League hätten wir Union Saint-Gilloise gegen die Eintracht 1:1. Das dann am Donnerstag. Bayer Leverkusen ist ja schon eine Runde weiter und freut sich auf einen Gegner in der Europa League. Es ist tatsächlich noch das Triple drin. Ne?
Und also die Auslosung im DFB-Pokal zu Hause ist jetzt nicht richtig schief gegangen.
Gegen Fortuna Düsseldorf.
Bei allem Respekt vor Fortuna Düsseldorf, aber das... Also, ja, das sind rosige Zeiten rund um das Bayerkreuz im Moment.
Aber wir beide erinnern uns noch an die Saison 2001, 2002. Da hat man im Februar auch an drei Titel geglaubt.
Und Meisterschaft, dann fuhr ich Champions nach Unterhaching und dachte, im Himmel ist Jahrmarkt und dann...
Das war 2000. Unterhaching 2000 und 2002, dann sogar die Chance auf drei Titel, dreimal Vize.
In Glasgow beim Finale und dann haben die so gut gespielt und dann kamen sie dann und wieder. Also das kann auch alles... Aber wenn Sie das Spiel vom Samstag, der frischeste Eindruck soll ja zählen, gesehen haben, ja, dann spricht wenig für einen Totalsystemabsturz.
Damit belassen wir es für heute. Herr Reif, vielen Dank fürs Kommen und fürs Diskutieren. Wir sagen Ihnen auch Dankeschön und freuen uns, Sie wiederzuhören und wiederzusehen. Wir sind wieder live hier bei bild.de am Donnerstag um 10 Uhr. Dann mit der Analyse des Spiels Lazio-Rom gegen Bayern München. Es dürfte spannend werden. Vielen Dank und einen schönen Tag.